Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Es ist mal wieder Sonntag, diese Woche leider ohne Sonne, dafür aber wieder mit Timo und Tobi. Also moin moin nach Hamburg und schönen guten Tag nach Berlin.
Moin.
Hi-ho.
Da sind wir wieder, schon wieder eine Woche
um. Da sind wir wieder.
Wie geht's euch, Herrschaften?
Oh, hervorragend.
Oh, hervorragend.
Hier könnte es schlechter gehen.
Ja.
Tobi, bis aufs Schiedwetter in Hamburg.
Schiedwetter haben wir auch hier.
Schiedwetter.
Berlin auch.
Ja,
ganz Deutschland ist eine Wolke.
Ja, da so scheint's. Aber das ist ja gar nicht so schlimm, denn wir sitzen ja jetzt eh drin. Letzte Woche war es viel schlimmer, als das Wetter draußen schön war und wir drin sitzen mussten.
Im Schrank.
Ja, ich sitze halt eh immer drin, ne?
Im Schrank, genau. Du sitzt eh immer drin? Naja gut, das kann
ja,
ich. Ja,
ja.
Da gehe ich jetzt gar nicht näher drauf ein. Das lese ich später in deinem Blog nach einfach. Hast du einen Blog? Glaub nicht.
Tobi hat einen Blog?
Aber keinen Blog, nein.
Nee?
Sonst hätten wir mal Werbung machen können.
Ja, das wäre bestimmt mal interessant. Die Leiden.
Also klickt am besten euch mal rein
auf
tobiblum@blog.de.
Adblog.
Adblog.de. Mit CK am besten, oder? Ja. Na gut, ja gut. So ein bisschen Eingangsnachrichtei ist ja nicht schlecht. Kann man schon mal machen. Aber ist jetzt genug auch. Wir können jetzt uns den ernsten Themen widmen. Oder? Mhm. Fangen wir einfach an. Denn wir haben ja viel zu erzählen diese Woche.
Ernste Themen kann ich gar nicht.
Ernst, ja gut, kannst du ja nachher, wenn es lustig wird, kannst du dann wieder mit einsteigen.
Ja.
Ja. Vielleicht fange ich heute mal an. Weil normalerweise seid ihr ja die, die irgendwie Sachen wissen und erlebt haben und alles. Und dieses Mal habe ich ja auch mal was erlebt. Ich war nämlich... Ja,
nee,
doch,
erzähl.
Ja, krass, oder? Da war ich nämlich letzte Woche am Donnerstag mit dem Erich unterwegs, den ich übrigens auch zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal persönlich getroffen habe. Und da waren wir beim Eurosport Motorsport Launch in München. Da haben die so eine Veranstaltung veranstaltet und eFormel.de dann natürlich als namhaften Pressevertreter mit eingeladen. Und ja, da hustet jemand, hast du das auch gehört? Nee, das ist schon so, das ist schon gut so und richtig. Und da sind wir dann hingegangen, der Erich und ich. Und da hatte ich natürlich den Rekorder dabei, denn den habe ich eigentlich immer dabei. Den kann man immer gebrauchen, das schadet nicht. Da waren nämlich allerlei Persönlichkeiten vor Ort, mit denen man dann sprechen konnte, unter anderem eben Formel-E-Fahrer Daniel Abt oder Kommentator Oliver Sittler und verschiedene andere Leute mit, die mir mehr oder weniger bekannt waren. Also jetzt auch nicht alle, weil Eurosport so als Home of Motorsports natürlich auch verschiedene andere Rennserien da irgendwie abdeckt und da waren durchaus namhafte Menschen. Der einzige, den ich kannte, war Thiago Monteiro. Den kennt aber
ja, gar nicht jeder
irgendwie. Den kennt man auch.
Ja.
Genau, der hat sich dann noch einen Schlagabtausch geliefert am Rennsimulator, da hatten sie zwei Playseats mit irgendwie, ich weiß gar nicht, was für ein Spiel da lief, irgendwas mit Race Room. Und ich glaube, WTCC konntest du da fahren. Das passt ja.
Der Montero das würde
fährt,
ja passen.
Fährt ja WTCC, das passt ja genau. Das ist auch
im
so.
Im Übrigen der berühmte Ziehvater von Antonio Felix da Costa.
Ist das so?
Also die mögen sich auf jeden Fall sehr gern und sind neulich auch mal zusammen gefahren sogar.
Ach so.
Ist ein Manager.
Der ist ein Manager. Mhm. Ja. Sympathischer Typ. Also der ist auch auf der Bühne gewesen und hat da relativ viel geredet. Da merkt man schon, der macht das nicht erst seit gestern. Der kann sich da ganz gut verständigen. Ja, schönes Event eigentlich. Vielleicht ganz kurz, das war in München in der Freiheitshalle mit Z, nicht zu verwechseln mit Freiheitshalle. Und da, ich weiß nicht, wie Presseevents so normalerweise sind, ich war da noch nie, aber ich fand das eigentlich ganz unterhaltsam, schön mit Licht und lauter Musik und großen Leinwänden und so überdimensionierten Plakaten, standen noch ein paar Fahrzeuge rum auf dem Podium oder auf der Bühne stand ein Moto2-Motorrad.
Gab es ein Formel-E-Auto auch?
Es gab kein Formel-E-Auto, da stand, ich glaube es war ein WTCC-Auto, stand noch darum von Chevrolet und dann stand noch darum ein seltsamer Dragster, mit dem ich irgendwie nicht so richtig was anfangen konnte, wie der da hinkam, weiß ich nicht so recht. Der hatte jetzt mit dem, was geboten wurde, nichts zu tun, aber es waren tatsächlich alles verbrennungsmotorgetriebene Fahrzeuge. Kein Formel-E-Auto, hätte ich schon ganz cool gefunden, aber keine Ahnung, wahrscheinlich stehen davon nicht genug rum, die man nicht braucht, ich weiß es nicht. Und dann haben
wie viele Leute waren so da?
Ja,
war gut was los?
Es war gut was los. Ich kann das jetzt ganz schlecht schätzen, ehrlich gesagt, aber lass mal ein paar hundert gewesen sein, so genau. Aber eine kleine dreistellige Zahl, würde ich sagen.
Ja, außerhalb vom Zahlenraum bis 20 fühlt sich Phil auch nicht wohl. Also,
ja, das ist richtig. Er
ist ein bisschen überfordert, glaube ich.
Ja, es wird jetzt schon, genau, wir haben jetzt Episode 22, das kann ich auch wirklich nur noch nachvollziehen, weil ich das immer in meine Notizen notiert habe, sonst wüsste ich das auch nicht. Über 20 wird schwierig. Ich sage immer, wenn ich weiterzählen kann als 3, fängt einfach bei 2 wieder an. So, aber jetzt.
Dann, ja.
Ja, erzähl.
Nee.
Ja.
Fahre fort.
Ich fahre mal fort. Wir haben, der Erich und ich haben uns dann den Oliver Sittler mal zur Brust genommen und auch mit Daniel Abt gesprochen. Und da kamen ein paar ganz interessante Aussagen dabei raus. Ich fasse das mal kurz zusammen und im Anschluss spiele ich das dann hier einfach mal ein. Der Daniel Abt zum Beispiel hat eine Sache sehr betont. Der war auf dem Podium mit dabei. Da war auch mit dabei der Marketingchef der Formel E, der Ben Pedley und Daniel Abt und dann eben der Präsentator, Moderator, Kommentator von Eurosport, der da durchs Programm geleitet hat. Und die haben da über die Formel E so gesprochen vor sich hin, 10, 12 Minütchen. Und da hat Daniel Abt sehr ausführlich beschrieben, wie geil er die Podiumslösung findet in der Formel E. Also eben nicht so.
Die Siegerzeremonie meinst
du? Ja, die Siegerzeremonie. Das war das Wort, das mir jetzt gefehlt hat. Vielen Dank.
Die geht natürlich auch ab.
Ja, die geht richtig ab. Ich glaube, so für Fans und Fernsehzuschauer ist es schon richtig cool. Und für die Leute, die dann sich diesen Platz da erarbeitet haben, natürlich noch viel mehr, da irgendwie durch die Menge zu latschen, da oben dann zu stehen und eben nicht so weit weg zu sein, wie zum Beispiel an diesen typischen Rennstreckenpodien, wo man irgendwie 15 Meter über den Leuten thront und die gar keine Chance haben, auch da irgendwie nur irgendwie ranzukommen an die Fahrer. Dass man da mehr drin ist, mehr dran ist, das hat ihm schon sehr gut gefallen. Das hat er auch sehr nett formuliert da auf der Bühne. Das war jetzt der englische Teil der Veranstaltung, weil der Kollege Pedley kein Deutsch sprach, glaube ich. Nichtsdestotrotz, ich spiele da gleich nachher ein paar Schnipsel nochmal ein, damit man sich das so mit der Atmosphäre auch ein bisschen vorstellen kann.
It's a lot of fun. It's exciting. And you also spoke about the podium. The podium is the best thing in motorsport, I tell you. It's the best podium I've ever experienced. Every other racing series should really look at it and say, shit, we've done something wrong, because to be with all the fans, like you feel like a rock star. For people that don't know what I'm talking about, it's not a podium that you have to look in the sky to see the guys somewhere far away. They actually build a stage where the drivers first run through all the fans, you know, like cheering with them. Then you go on stage, which is like a concert stage, and then they have champagne, stuff spraying, balls flying around, confetti, whatever. It's insane. You feel like a superstar. It's good.
How important are... ganz interessant zu dem Thema, Oliver Sittler, den ich danach gesprochen habe oder den wir danach gesprochen haben, der fand die Geschichte, wie die Sache mit dem Podium und der Siegerzeremonie gelöst ist, gar nicht so geil. Denn er hat das jetzt eher betrachtet aus Sicht des Kommentators, der nach einem spannenden Rennen irgendwie nichts mehr zu sagen hat, bis die Leute auf der Bühne auftauchen. Also da vergehen ja immer so 7, 8, 9, 10 Minuten nach dem Rennen und die Bilder, die man sieht, sind halt mehr oder minder belanglos und was er erzählen kann in dem Moment oder in dieser Zeit, ist halt sehr begrenzt. Und er kriegt dann irgendwie auch immer Ansagen von der Regie und dann ist er innerlich vorbereitet darauf, dass gleich losgeht, dann geht es aber dann doch nicht los. Und also das ist so eine Sache, die ihm nicht so gefallen hat. Können wir uns aber auch gerne nachher noch im Auto nochmal anhören.
Da wäre es eigentlich mal interessant zu hören, was er dann erzählt. Also irgendwas muss er ja sagen, wie er darauf kommt. Olli, schöne Grüße, falls du uns zuhörst, kannst uns ja mal gerne WhatsApp schicken, damit wir mal wissen, wie du diese Notsituation löst.
Daniel Abt hat ja heute gesagt, er findet ja das Podest der Siegerehrung ja mega geil.
Ich finde es mega scheiße. Okay. Das habe ich den Formel-E-Leuten auch schon gesagt. Also, das außer Frage, das Ding ist mega geil. Was mir allerdings beim Kommentieren sehr schwer fällt, du hast ein super spannendes Rennen, du hast einen coolen Zieleinlauf, so, und dann fällt die Spannung für 10 Minuten, bis es dann zur Siegerehrung kommt. Man hat auch über den Winter oder über die Saisonpause dran gearbeitet, das zu verkürzen. Das ist auch gelungen. Aber das nervt mich als Kommentator so ein bisschen. Du musst die Leute hinhalten und nochmal 5 Minuten, nochmal 7 Minuten strecken. Dann die ganzen Ansagen, die da von der Regie kommen, die stimmen dann auch nicht so unbedingt. Und dann fällst du mehr oder weniger unvorbereitet in die Siegerehrung rein. Gut, aber das ist der Kompromiss, den du eben machen musst, wenn du die Fahrer zu den Fans bringst und das Siegerpodest ähnlich wie eine Rockbühne da präsentierst. Und das kommt auch bei den Fans entsprechend gut an. Insofern, um einen Kommentator brauchst du da keiner scheren.
Okay. Wäre so eine Bühne auch mal was für die DTM? Oder soll das so belassen werden, wie man es von der DTM gewohnt ist?
Naja, so eine Bühne, ich glaube, die DTM ist den traditionellen Motorsport gewohnt. An jeder Rennstrecke gibt es ein Podest, was auch genutzt wird. Aber dass die DTM sich über sowas Gedanken macht, sehen wir an Rennen wie Hockenheim-Finale.
Ich wollte eine kurze Ansage, weil das Buffet so vorbei ist. Das Buffet ist offiziell eröffnet, soll ich verkünden. Schönen Abend noch.
Was wir am DTM Hockenheim-Finale im letzten Jahr beispielsweise schon gesehen haben und auch die Jahre zuvor, die Tore werden aufgemacht, auch am Nürburgring, dass die Fans einfach ans Podest kommen können und noch näher dran sein können und auch mal ihre Idole, die Fahrer, einfach ohne Helm sehen.
Ich kann mir das schon vorstellen, dass man irgendwie sich innerlich auf so eine bestimmte Zeit einrichtet und dann kommt man ungefähr aus mit dem, was man zu sagen hat. Und dann dauert es aber doch nochmal länger, 2, 4, 5 Minuten länger, als man gedacht hat. Und da ist es dann, glaube ich, schon schwierig, in einer Live-Situation sich irgendwie das so zurecht zu moderieren, dass es auch für den Zuschauer nicht zu langweilig wird. Denn da ist dann schon ein krasser Spannungsabfall. Ja? Da ist so die Endphase des Rennens, da ist der Zieleinlauf und alle jubeln oder je nachdem, wessen Fan du so bist, fluchst du vielleicht auch vor dich hin und dann schaust dir noch die Siegerehrung an und der Weg dahin ist halt dann tatsächlich irgendwie zäh, während du das schaust. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das für einen Kommentator nicht so easy ist. Naja, ganz interessant fand ich auch, wir haben Daniel Abt natürlich angesprochen auf das Doppelrennen in Berlin, was wir ja alle eine spannende Idee finden, denn wir als Fans der Formel E finden natürlich, mehr Rennen ist mehr gut. Und der Daniel war da so ein bisschen anderer Meinung. Der hat da auch nochmal eine andere Facette irgendwie hervorgekramt in dieser Geschichte, warum man das jetzt nicht so richtig geil findet.
Hören wir doch mal rein.
Hören wir mal rein.
Was er sozusagen hat.
Genau.
Deutschland bekommt jetzt 2 Rennen in Berlin. Muss für dich natürlich eine großartige Geschichte sein, nehme ich an.
Grundsätzlich ja, natürlich ist es schön, sag ich mal. Erstmal, dass natürlich jetzt Berlin geblieben ist, ist schon mal sehr, sehr gut. 2 Rennen zu fahren ist auch sehr, sehr gut. Ich persönlich bin zwar jetzt nicht der größte Fan von 2 Rennen an einem Rennwochenende, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, für die Fans und für die Leute vor Ort ist es definitiv eine gute Sache und zumindest mal ein, ich sag mal, einigermaßen versöhnlicher Ausgang.
Es gibt ja insgesamt heuer 3 Doppelrennen, muss ich einhaken. Warum bist du kein Fan von Doppelrennen?
So anstrengend? Nein, an dem liegt es nicht, aber ich meine, für mich ist halt immer so, man hat ein Rennen, man hat ein Rennwochenende und ich finde, es sollte halt ein Ergebnis geben und einen Sieger. Und wenn es ein Doppelrennwochenende ist, dann kann es sein, keine Ahnung, mal angenommen, man gewinnt das erste Rennen und man fällt im zweiten aus, dann fährt man nach Hause, hat man 2 Rennen gewonnen, aber eins war schlecht, so was war jetzt gut, war es jetzt ein super Wochenende, war es nicht super, oder was geht so, oder auch generell, ich meine, was berichten dann die Zeitungen, wer war jetzt der beste Wochenende, ist immer ein bisschen schwierig, das hat man DTM, glaube ich, auch schon ein bisschen gesehen und deswegen finde ich persönlich, es ist schöner, wenn es ein Rennen gibt, eine Siegerehrung, einen Gewinner von einer Rennstrecke und dann geht man zum nächsten, aber ich habe jetzt auch kein Problem, also alles, ja, okay. Alles gut.
Wobei, du hast ja letzte Saison davon profitiert in London, wo du Zweiter geworden bist.
Ja, natürlich, ich meine, das kann natürlich auch anders laufen. Wäre London nur ein Rennen gewesen, wäre nach Hause gefahren, hätte gesagt, war ein schlechtes Wochenende. So wird man dann auch immer doch Zweiter im zweiten Rennen und dann fährt man einem im positiven Gefühl nach Hause. Also das ist natürlich immer situationsabhängig, aber nichtsdestotrotz würde ich ein Rennen bevorzugen, aber habe auch kein Problem mit 2.
So, haben wir reingehört. Und dann konnte ich natürlich nicht umhin, wenn ich jetzt schon hier dem Formel-E-Fahrer gegenüber sitze, lag es mir die ganze Zeit schon auf der Zunge. Wie findest denn du das, wenn jetzt Leute wie Massa oder speziell Massa in die Formel E kommen? Was bedeutet das für die Serie und hat das irgendwie einen Impact auf die Fahrer oder dich als Fahrer? Was er dazu gesagt hat, können wir jetzt auch gleich nochmal kurz anhören zum Schluss.
Also grundsätzlich glaube ich, ist es definitiv gut, einen Fahrer mit viel Bekanntheit zu bekommen. Ganz klar. Das ist sehr, 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 sehr sinnvoll. Im Endeffekt glaube ich, ist es seine eigene Entscheidung, ob er das machen möchte oder nicht. Das muss erst in erster Linie für ihn ja stimmen. Ich glaube jetzt nicht, dass es bei mir als Fahrer oder jetzt den anderen Fahrern viel bringt, aber es bringt der Serie etwas. Es bringt wieder ein bisschen den Wirbel, ein bisschen Gesprächsstoff und ist sehr, sehr gut. Wobei natürlich wir schon sehr viele, ich sag mal, Fahrer haben, die Ex-Formel-1-Fahrer sind und natürlich die Serie jetzt nicht nur aus solchen Fahrern bestehen sollte. Also es ist, glaube ich, wichtig, dass man auch sieht, dass Nachwuchs kommt. Ich glaube auch für die jungen Fahrer, was ich so mitbekommen habe, sind viele Fahrer mittlerweile auch so, dass sie sagen, hey, ich will mal Formel E fahren, was ja bis vor einem Jahr, sagen wir, undenkbar war. Und man sollte schon denen auch zeigen, dass es schon auch Möglichkeiten gibt für junge Fahrer, da irgendwie einen Sprung reinzuschaffen und da vielleicht eine Karriere zu haben und nicht nur irgendwie Ex-Formel-1-Fahrer aufnehmen. Also ich glaube, da musst du eine gesunde Mischung finden.
So, dann haben wir ja die Herrschaften, mit denen wir gesprochen haben, jetzt alle gehört. Da können wir eigentlich im Programm weitermachen, oder? Habt ihr noch Fragen zum Eurosport-Motorsport-Launch?
Ich habe ja noch so eine Theorie. Ganz kurz, ich habe ja noch so eine Theorie, warum so ein Doppelrennen bei Fahrern nicht beliebt ist.
Ja.
Und zwar gibt es da zwei Rennen, aber nur eine Aftershow-Party.
Und
die ist dann auch noch am Sonntag. Also.
Das ist ja schrecklich.
Das ist schrecklich. Und da fragt dann mal so die Kollegen, naja, Da Costa und die Kollegen Frenz und die Kollegen D'Ambrosio. Ja. Was man da auf Social Media mitbekommt, so nach Rennen, ist halt doof, ne? Weil zwei Rennen, dann ist halt doof. So, Timo, du wolltest
bestimmt eine Doppelparty.
Tobi könnte eigentlich auch ganz locker so ein Boulevardteil auf eformel.de noch aufziehen, ne? Was der so alles weiß und rein interpretiert in Dinge, das ist schon ganz interessant. Das sollte man mal überlegen.
Ich bin der Statistik-Tobi, ich bin der Boulevard-Tobi. Was bin ich als nächstes? Bundeskanzler-Tobi. Der Technik-Tobi. Nennt mich Martin Schulz, Alter.
Jetzt wird's politisch. Lass uns das Thema wechseln.
Dann gehen wir jetzt mal zu Formulino.
Ja, gehen wir mal zu Formulino E. Was hält man jetzt davon?
Das zweite große Thema der Woche. Die Formel E hat eine Nachwuchsserie, also zwar noch nicht offiziell, da gibt es noch Verhandlungen, ob die denn wirklich dann jetzt unter den offiziellen Mantel der FIA und der Formel E kommt als Nachwuchsserie, aber es ist die erste Nachwuchsserie mit Elektrorennwagen und das ist natürlich ein schönes Zeichen, eine schöne Entwicklung, die weiterhin irgendwie unterstreicht, dass elektrischer Motorsport funktioniert und Zukunft hat. Und ja, vielleicht, Tobi, als unser alter Technik-Tobi, du hast ja auch einen Technikvergleich mal angestellt zwischen Formel E und Formulino E. Vielleicht kannst du einfach ein paar Worte zum Rennwagen an sich sagen.
Es ist im Grunde genommen auch so ein Formel-E-Rennwagen, nur halt wirklich in kleiner. Also wenn man sich das so mal als Vergleich aufstellt, es sind jetzt echt respektable Werte, aber es ist halt alles ein bisschen kleiner. So, der Motor, der kriegt halt nicht ganz so 200 Kilowatt raus, aktuell, sondern nur 120. Angeblich mit einem kleinen Update sollen das aber auch locker 200 Kilowatt werden. Eine 15 Kilowattstunden Batterie, dann im Vergleich zu 28 im Moment, ist natürlich weniger. Ja. Kriegst du halt nur eine Viertelstunde hin auf der Strecke. Aber dann musst du halt an die Box gehen und das ist das Interessanteste.
Das ist das Interessante.
Das ist das absolut Interessanteste an der Serie. Die müssen die Batterie wechseln. Das heißt, die fahren eine Viertelstunde, vielleicht 20 Minuten, wenn es hochkommt, fahren an die Box und haben so einen, naja, Boxenstopp von einer Minute oder zwei und wechseln dabei dann die Batterie aus.
Also da bin ich echt mal mega drauf gespannt, wie das aussehen mag. Ob das jetzt wirklich, ob es dann so ein Fach gibt oder sowas, dass die quasi die Haube abnehmen hinten vom Heckteil und dann da eine Batterie einfach raus und rein. Also das finde ich echt super spannend.
Ich glaube, die machen das ganz klassisch. Die bocken das auf, vier Schrauben, ein Stecker, raus, rein, fertig.
Ja, das war schon eine Idee, die wurde in den 70ern irgendwann mal verfolgt. Wer sich schon ein bisschen länger mit der Formel E auseinandersetzt, der kennt das Video vielleicht. In Amerika gab es da eine elektrische Rennserie. Und die haben auch die Batterien ausgewechselt. Da waren die allerdings in den Seitenkästen untergebracht. Das ist bei der Formulino E nicht so. Die ist wirklich da, wo sie in der Formel E auch ist, im Heck. Und da muss man dann tatsächlich wirklich wie heißt das auf Deutsch? Den Motorhaube da hinten wegmachen.
Den Motorhaube.
Den Motorhaube da hinten wegmachen und dann muss man die Batterie rausreißen und eine neue rein.
Ja, da bin ich mal gespannt. Was ich besonders interessant finde, ist das geringe Gewicht. Also das Ding wiegt gerade mal 545 Kilo Leergewicht. Das heißt nochmal gut 300 Kilo weniger als das aktuelle Formel-E-Auto mit der großen Batterie und so weiter und so fort. Da sind diese 120 kW natürlich, machen sich schon mehr bemerkbar und das Ding soll auch über 200 fahren, also gar nicht so weit weg von den 225 Maximum in der Formel E. Also die werden, glaube ich, schon ganz gut abgehen und Beschleunigung von 0 auf 100 in 4 Sekunden. Also ich glaube, das ist insgesamt eine ganz gute Vorbereitung auf die Formel E.
Das Chassis übrigens, jetzt kommt hier wieder der Statistik-Tobi raus, das Chassis wurde benutzt in der ADAC Formel Masters und mit genau diesem Chassis, genau dieses Modell, hat Daniel Abt da 2009 den Titel gewonnen.
Nein.
Ja. Na, guck.
Doch. Das heißt, Daniel Abt fährt künftig Formulino E und rockt.
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber das Chassis, das kennt er jedenfalls. Ja. Vielleicht schickt er da mal seinen zukünftigen Sohn oder sowas hin und dann sagst du, Kind, das Auto bin schon ich gefahren. Also 2009, ja. Da der Titel.
Ja, da bin ich
mal und gespannt. Auch nur für 80.000 Euro so ein Auto. Also Formel E kostet 500.000.
Und die ist schon günstig.
Hatten wir nicht mal 300.000 oder sowas? Dass so ein Formel E-Auto 300.000 kostet? Kann ich glaube, sein. In der ersten Saison, das ist, schwirrt mir noch so durch den Kopf irgendwie.
Naja, aber du brauchst ja zwei.
Das ist richtig.
Also pro Fahrer.
Dann bist du schon bei 600.
Dann bist du schon bei 600 pro Fahrer. Und dann hast du zwei Fahrer, dann hast du vier Autos, dann hast du 1,2 Millionen. Das ist wahrscheinlich eben auch so eine Kostenfrage, weshalb die in der Formulino E dann die Akkus wechseln statt der Autos, weil man eben nur ein Auto braucht. Bam!
Ja.
Mhm.
Bam, ganz schön klug. Ja, aber Formulino E, echt coole Sache. Also ich bin gespannt. Es ist ja noch nicht ganz raus, wann das erste Rennen stattfindet und Fahrer sind auch noch nicht bekannt. Aber trotzdem finde ich, das machen die das recht professionell. Also die hatten ja jetzt praktisch diesen medialen Kickoff, haben vorher im Stillen schon da in Belgien getestet auf der Strecke und eben PR-Material erzeugt, haben jetzt ausgiebige Pressemitteilungen rausgeschickt mit allen Infos. Also das ist echt vorbildlich mit Bildern und so weiter. Das ist jetzt für euch Hörer vielleicht, ihr habt da bestimmt noch nicht drüber nachgedacht, aber das machen andere Serien, Electric GT zum Beispiel, lange nicht so professionell. Also das ist schon, geht in die richtige Richtung und jetzt freuen wir uns mal auf neue News, wenn dann die ersten Fahrer feststehen und vielleicht auch die Strecken.
Die Strecken, da wollte ich nämlich gerade einhaken. Wie stelle ich mir das vor? Wenn die jetzt offiziell FIA Formulino E wären, würde man die dann einfach im Rahmenprogramm der Formel E fahren lassen oder ist das davon abgekoppelt oder wie wäre die Idee?
Ich könnte es mir gut vorstellen.
Ja, das würde schon, ich würde auch sagen, das würde Sinn machen, weil du aber jetzt gesagt hast, ja, die Strecken, das klang jetzt irgendwie so, als wäre das eigentlich gar keine Option.
Naja, also momentan nach jetzigem Stand ist es ja so, dass sie nicht zur FIA gehört und auch nicht zur Formel E und dementsprechend auch nicht im Rahmenprogramm fahren würde. Es klingt ja fast so ein bisschen, ohne da jetzt nähere Infos zu haben, dass man sich da vielleicht einigen könnte, dann wäre es natürlich auch sinnvoll, die auf den Formel E-Strecken antreten zu lassen, um sie halt auch auf die Straßenkurse vorzubereiten, weil es ist letztlich eine Vorbereitungsserie.
Ja, genau, das macht schon Sinn.
Und wenn man das zeitlich irgendwie hinkriegt, natürlich ist der Formel E-Rennen Samstag immer extrem getaktet und dann haben wir irgendwann auch noch Roborace mit regelmäßigen Rennen. Es wird knackig voll, pickepacke voll, aber ist ja eigentlich ganz cool für die Fans. Also schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
Wollte ich nämlich auch sagen, es wird extrem, extrem voll dann im Fahrerlager. Wir haben 40 Formel-E-Autos, wir haben 20 Roborace-Autos, dann haben wir nochmal 20 Formulino-Autos. Wo wollen wir die in Monaco denn hin tun?
Na, auf also, ein Schiff, Tobi.
Eine Yacht, natürlich. Boxenstopp auf die Yacht abbiegen, kurz Batterie raus, Batterie rein und weiter geht's.
Nein, nur solange man sie nicht braucht.
Ja. So schwer kann es doch nicht sein.
Ja, im Tunnel. Ja, das sind ausreichend Schiffe vorhanden, die groß genug sind für sowas.
Wir können die auch im Tunnel. Die
stellen wir einen Tunnel. Das ist die Idee. Ist ja eh gesperrt für die Zeit.
Ja.
Und die können alle schön nebeneinander. Das ist ja.
Schreibt gleich an die FIA, bevor die sagen, wir wissen nicht, wie wir das machen sollen. Schreibt dir gleich den Vorschlag auf hier.
Genau, dann kannst du auch nicht reinregnen. Also muss sich keiner Sorgen machen, dass es irgendeinen Spark gibt. Also ist doch super.
Ja.
Tja.
Ja, gut, dann ist das beschlossen hiermit.
Ja. Dann ist das hiermit beschlossen. Formulino E parkt im Monaco-Tunnel. So.
Auch für Miami April oder so.
Genau, das ist die Wege halt länger, mein Gott. Alles nicht so schlimm. Apropos Miami.
Ja, gibt's nur zu. Ja.
Sorry. Es gibt doch schon wieder irgendwie Städte-News, ne? So?
Ja.
Ah, keine Woche ohne neue Städte.
Ja, wie jede Woche gibt es mal wieder News zu Städten und zwar haben wir diesmal zum einen Sao Paulo, Das ist ganz interessant, weil ich habe mir das mal angeguckt, was da so in der Planung ist. Der Sambodromo do Anhembi, falls man das so ausspricht.
Ja, vielleicht ein bisschen weniger holprig, aber so ähnlich bestimmt.
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich eher so Sambodromo do Anhembi.
Genau. Exakt so.
Also das ist quasi so eine Paradestrecke für den Karneval. Also wo praktisch links und rechts Tribünen sind, wird für wirklich sehr, sehr viele Zuschauer, viele, viele Tausend. Und in der Mitte ist halt die breite Straße, wo dann eigentlich wie so ein, wie man es aus Deutschland auch kennt, so ein Karnevalsumzug da quasi durch. Und da würden dann die Autos langfahren. Es gibt da auch quasi schon ein fertiges Layout, wo mal die Indica-Serie, ich glaube 3 Jahre oder sowas in Folge, gefahren ist. Mhm. Ist allerdings ein bisschen unpassend für die Formel E, weil es sehr lange Geraden gibt auf diesem ursprünglichen Layout. Also man müsste es ein bisschen anpassen, aber ansonsten würde die Strecke gut ins Schema der Formel E passen. Und auch hier hat wieder der Wizard Lucas Di Grassi seine Hände im Spiel, genau wie bei Formulino übrigens.
Aha.
Und versucht eben dieses Rennen zur Realität zu machen und ist damit, oder generell er und die Formel E Verantwortlichen sind da in Gesprächen mit den lokalen Behörden und der Bürgermeister fand es auch schon toll. Also ich glaube, dadurch, dass die Formel E ja eigentlich schon seit Saison 1 unbedingt nach Brasilien will und sich jetzt hier eine Möglichkeit auftut, sind die Chancen relativ hoch, dass wir Brasilien nächstes Jahr im Kalender sehen.
Bin ja mal gespannt.
Und die andere Stadt ist Baku.
Ja.
Aserbaidschan, Hauptstadt, hier Formel 1 Rennen kennt man ja seit letztem Jahr, Song Contest mal gewesen, glaube ich. Und Baku möchte jetzt auch die Formel E haben. Falls du gerade zufällig das Layout im Kopf hast, na, da kann man gut halbieren. Das ist nämlich ähnlich aufgebaut wie Singapur, da treffen sich irgendwie so zwei Spuren, also zwei Richtungen und da kann man dann halt einfach irgendwann mal rüberfahren und die Strecke einmal so durchknipsen in der Mitte. Einerseits
geil
kann man natürlich
die Altstadt.
Genau, einerseits kann man da den Mickey Mouse Teil, den die ersten also anderthalb Sektoren machen mit der ewig langen Geraden oder du fährst halt die geile Altstadt.
Ja, das ist mit dieser Burgmauer da im Hintergrund, ja, das ist natürlich ein ziemlich geiler, du hast auch Höhenunterschiede. Hast so ein bisschen so ein Stadtfeeling halt mehr von, erinnert mich ein bisschen an Macau zum Beispiel oder an den Kurs von Pau aus Frankreich. Das ist schon, wäre glaube ich eine ziemlich coole Strecke, aber wir müssen auch einschränkend sagen, Baku ist wahrscheinlich nicht so realistisch wie Sao Paulo, weil diese ganzen Aussagen jetzt von Alejandro Agag, dass man eben super gern da fahren würde und was für eine schöne Stadt das doch ist, alle jetzt in einem anderen Zusammenhang kommen, weil man gerade glaube ich so ein bisschen das Rennen da stärken will, das Formel-E-Rennen, das Formel-1-Rennen. Aber mehr Hintergrundinfos dazu findet ihr bei uns im Text auf der Seite. Lest euch das vielleicht einfach mal durch.
Da kann man dann, wenn man noch nicht genug hat, auch gleich Tobis Liste der Städte, die schon mal Interesse an der Formel-E bekundet haben, durchlesen. Ne? Da ist man auch eine Weile beschäftigt.
Ja. Das sind noch lange nicht alle Städte. Ich bin mir ganz sicher, dass ich da bestimmt ein Dutzend vergessen habe.
Da kann man gleich drunter kommentieren, wenn man eine weiß, die du vergessen hast.
Bitte gerne doch. Es sind, glaube ich, so an die 30, 35 Städte, die da drin stehen. Recht interessant.
Ja, ist schon krass.
Und da sieht man Sao Paulo. Übrigens, Sao Paulo, Brasilien, steht seit Dezember 2015 in der Gerüchteliste. Nach Punta del Este nämlich.
Mhm. Das ist interessant. Hatte ich jetzt auch nicht mehr so auf dem Schirm.
Da ist Agag dann nämlich, hat er sogar gesagt in dem Interview, ja, nächste Woche, da bin ich dann in Brasilien und guck mich da mal um.
Ja, das klingt voll wie Agag.
Vielleicht noch ein bisschen spanischer Akzent, dann passt's.
Ja, ungefähr.
Ja, also Städte-News reißen natürlich nicht ab und vor allem, wenn wir in den nächsten Wochen dann wirklich den provisorischen Kalender kriegen, dann haben wir ja wieder viel zu diskutieren.
Ja, Tobi, wie hoch ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass wir nächste Woche tatsächlich wie angekündigt den Kalender bekommen?
1:3, sage ich mal. Also, ich glaube, bis zum Sommer, bis der Kalender feststehen muss, dürften es noch 3 Weltmotorsportrate sein. Also 1:3, mehr rechne ich da nicht. Ich hoffe natürlich, aber naja.
Ja, warten wir es mal ab. Es wird irgendwann kommen, die nächsten Wochen. So sicher ist sich da keiner. Aber
naja, also, ich bin kommt auf
immer Tag. Sehr, sehr, sehr gespannt. Weil so Kalender, das ist schon, das packt mich immer.
Das Erste, was ich mache, ist gucken, wie groß die größte Lücke ist zwischen den Rennen. Das interessiert mich am meisten. Ja.
Naja.
Ich will nicht wieder 3 Monate nichts machen.
Ja, ich auch nicht.
Ja, dann sitzen wir jedes Mal wieder jede Woche hier und denken, ja, jetzt lass mal über neue Städte in der Formel E diskutieren.
8 Minuten.
Lass mal.
Ist vorbei. Huch.
Ja, anders als heute.
Lass doch mal über neue Teams in der Formel E diskutieren, weil da gibt es ja wieder neue Aussagen von McLaren. Wir hatten im Januar, was glaube ich, gab es ja schon mal von Zak Brown, das ist ja der neue McLaren-CEO und gleichzeitig auch übrigens der große Zampano hinter Motorsport.com, hat damals schon gesagt, er könnte sich vorstellen, irgendwie ein bisschen mehr zu machen in der Formel E, als jetzt nur in Anführungszeichen die Batterie zu bauen ab Saison 5 für alle. Damals haben wir dann ein bisschen reininterpretiert, was das heißen könnte, nämlich zum Beispiel eigenes Team und so weiter. Und das hat er jetzt auch wörtlich mal so gesagt. Ein eigenes Team aufzubauen, ein Team kaufen, mit einem Team zusammenarbeiten, das sind so die Optionen, die er sich vorstellen kann. Das ist natürlich auch wieder viel Raum für Spekulationen, zum Beispiel mit wem könnte McLaren denn zusammenarbeiten? Und wer kommt denn in Saison 5 da noch rein? Zum Beispiel Mercedes. Also McLaren, Mercedes in der Formel E, das wäre doch mal was, oder?
Ja, und besonders, die wollen ja jetzt Honda in der Formel 1 weg haben und auch zu Mercedes da gehen. Weil Honda, McLaren, Honda in der Formel E, wie wär's damit?
Das klingt aber crazy.
Also ich habe gehört, die wollen jetzt, weil Honda nicht läuft, wollen die jetzt wieder zurück zu Mercedes gehen, wie bis 2000 und, lass mich lügen, 13, glaube ich, waren die McLaren, Mercedes. Und das in der Formel E wäre doch auch geil. Und Bruno Senna, der hätte dann auch wieder einen Sitz. Weil der ist ja rausgeflogen, nicht. Er hat einfach keinen Vertrag mehr bekommen für Saison 3 und musste sich dann halt leider in die Blancpain GT und in die WEC zurückziehen. Der ist McLaren-Werksfahrer. Der könnte damit dann eindeutig einen Sitzplatz in der Formel E bekommen.
Aber meinst du, der ist stark genug, dass Mercedes den einsetzen würde als Werksfahrer?
Ich weiß nicht. Wenn es McLaren ist?
Also wenn es ein reines McLaren-Team ist, ja, vielleicht. Aber ich glaube, dass Mercedes, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht so dran, dass die nicht ihren eigenen Motor bauen. Ich glaube, die werden schon darauf beharren, einen eigenen Antriebsstrang bauen. Irgendwann vielleicht, wenn es freigegeben ist, auch eine eigene Batterie. Also das ist einfach der Anspruch, den Mercedes immer hatte und hat im Motorsport. Von daher glaube ich, dass die alles selber machen und dann dementsprechend auch wirklich hoch-top-talentierte Fahrer einsetzen. Und ja, mal gucken, vielleicht kommt McLaren ja tatsächlich mit einem ganz eigenen Team, wobei es langsam recht voll wird.
Ja, das wollte ich gerade sagen. 12
Teams ab Saison 5.
Genau, wie viele Teams sollen da jetzt noch fahren?
Ja, 12 ist ja das Maximum, was Agag bisher gesagt hat.
Na gut, das ist ja willkürlich, aber trotzdem, so eine gewisse Grenze hat man schon auf so einem Stadtkurs, sonst hast du nach irgendwie 8 Runden, fangen die dann an, sich zu überrunden.
Ja, sonst müssen die auch noch alle im Tunnel parken in Monaco. Nee, aber ich weiß nicht, also Mercedes hat ja sich einen Slot schon gesichert und es ist ziemlich sicher eigentlich, dass sie reingehen und dann wäre ja nur noch einer und es gibt nach wie vor Gespräche oder die Gerüchte, dass ein japanischer Hersteller kommt. Alain Prost hat jetzt auch wieder gesagt, dass er mit 2-3 neuen Herstellern rechnet. DS, um gleich auch mal die Überleitung nochmal zu machen zu unserem letzten Thema des Tages heute, will ja auch ab Saison 5 als eigener Hersteller antreten. Die sind zwar momentan gewisserweise Hersteller, also die bauen zumindest den Antriebsstrang von Virgin, aber Virgin hat die Lizenz inne. Also ja, DS Performance darf da eigentlich nicht wirklich mitreden, die bauen nur. Und die würden halt gern selbst, weil das alles so gut läuft in der Formel E und Marketing hier und da, würden die halt gerne mit einem komplett eigenen Team einsteigen, sind angeblich auch kurz vor der Unterzeichnung. Also wenn die auch kommen, dann sind ja die 12 Slots eigentlich schon voll. Also mal schauen, wie sich das entwickelt, da wer da möglicherweise dann gehen muss oder neu reinkommt oder aufgekauft wird. Bleibt spannend.
Ja, ist auf jeden Fall eine
Schere, Stein, Papier. Wer gewinnt, darf rein.
Genau. Echse, Schere, Spock. Nee, Echse was? Spock? Habe ich vergessen. Ist auch egal. Ja. Sheldon Cooper Version. Naja, gut. Egal. Darüber müssen wir nicht weitersprechen. Ja, jetzt hast du gerade gesagt, letztes Thema für diese Woche. Aber wir sind ja noch nicht so ganz am Ende. Wir haben ja noch
der Formel E Fakt der Woche.
Ganz genau den. Und der Fakt der Woche dieses Mal ist, das Unterbodenholz der Formel E ist aus dem Balsabaum gemacht. Also, muss man vielleicht ein bisschen ausholen.
Klingt komisch,
ist aber so. Klingt komisch, ist aber so. Ein Rennauto hat immer einen Unterboden und unter diesem Unterboden ist immer ein Holzbrett angebracht. Das ist dafür da, dass das Auto halt nicht zu tief gelegt wird und dass man dadurch keinen aerodynamischen Vorteil am Ende für den Diffusor rauskriegt, das ist ein größeres Thema. Jedenfalls, das Auto darf nicht zu tief sein. Und weil man, naja, bei Holz halt am besten sieht, wenn so ein Auto zu tief auf dem Asphalt ist, aka ist ein bisschen angekratzt, hat man da gesagt, müssen wir Holz drunter machen. Und weil der Balsabaum eine sehr hohe Holzdichte hat, steht im technischen Reglement der Formel E Artikel 16.1 Unterpunkt 17, dass für den Unterboden das Holz des Balsabaumens benutzt werden darf. Muss.
Tobi, wo wächst denn der Balsabaum?
Der Balsabaum, der wächst in Südamerika.
Und, oh.
Wow, ja, das ist so ein typischer Fall von, ja, Wald wird abgerodet und wir holen mal den Baum mit raus. Ist jetzt die Frage, wie gut das für die Formel E ist, aber der wächst in Südamerika und ja, kann man mal bei Wikipedia nachschauen. Wie Balsam, nur ohne M und mit Baum hinten dran.
Also ich bin wieder mal vollkommen geflasht, dass du selbst die Frage, die Rückfrage, wo der herkommt, dieser Baum noch beantworten konntest.
Ja.
Tobi, du bist einfach auch
der Natur-Tobi. Wollte dich in die Falle tappen lassen.
Natur-Tobi. Ich hätte auch nicht viel mehr beantworten können, ehrlich gesagt. Ja, Natur-Tobi, er ist da.
Wahnsinn, da geht ja echt alles beim Tobi. Den kannst du fragen, Wahnsinn. Was du willst.
Auf den ist Verlass.
Beeindruckend. Gut, dass wir den haben. So. Jetzt,
ja, dann wären wir jetzt aber wirklich jetzt durch,
ist oder? Aber auch
oder habe ich noch was vergessen?
Ne, ich glaube nicht. Also auf meiner Liste ist nichts mehr. Tobi?
Auf meiner auch nicht.
Na dann klicke ich jetzt den Button, der die Musik anmacht und dann verabschieden wir uns. Alle bereit?
Jo.
Bereit. Dann wünschen wir noch einen schönen restlichen Tag und bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.